Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stier und mir gegenüber sitzt wie immer die Jessie. Hi Jessie.
Hi Sarah.
Wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir uns die Aussage, das Pferd muss sich hinten setzen, einmal näher angucken. Aber wir haben ja als so kleine Tradition gestartet, dass wir am Anfang der Folge Jessie immer eine private Frage stellen oder eine Frage aus ihrer Arbeitspraxis. Und die Frage heute lautet, was war dein kniffligster Fall?
Mein kniffligster Fall? Mein kniffligster Fall war ein krasses Reha-Pferd, der Dynamic. Du kennst ihn ja noch.
Ja.
Wir haben den auf unserer Seite, also unserer Stallseite, die Trinity Stables, haben wir ein Video von dem drin, von seiner Entwicklung. Genau, ich habe die Anna, die Besitzerin, kennengelernt vor circa, ich glaube, 2 Jahren. Als Empfehlung von einer anderen Kundin habe ich mir ein Pferd angeschaut. Damals hieß es, oder zumindest so kam sie auf mich, weil ich ganz gerne mich so schwierigeren Fällen annehme. Ja, und dann habe ich einen Dynamic kennengelernt und der hat ja nicht nur eine Baustelle. Also dieses Gangwerk war ja schon sehr speziell, würde ich sagen. Der ist ja auch durch sämtliche Kliniken, weiß der Geier, auch länderübergreifend gezogen worden und ist im Endeffekt austherapiert. Der hat vor allen Dingen eine krasse Einschränkung im gesamten linken Vorderbein mit, also von Arthrose und Zysten im Ellbogen komplett über Muskelatrophien um die Schulter herum, Nerveneinschränkungen, also von der ganzen Steuerung von der Sensorik, der Motorik, also das ganze Bein eigentlich total eingeschränkt. Und so lief der auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie der am Anfang lief.
Doch, also ich kann mich schon erinnern, als ich ihn Dynamic zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob das jetzt nicht an der Grenze zur Tierschutzrelevanz ist, wenn man dieses Pferd noch arbeitet. Und ich bin jetzt auch nicht so zimperlich, weil ich auch inzwischen weiß, was man so reißen kann.
Also mit Reisen meint sie, was man so erreichen kann.
Also Dynamic war halt deswegen auch hardcore, weil es halt auch ein hochgradig lahmes Pferd war. Und mit hochgradig lahm meine ich so lahm, dass er auch im Stand eigentlich sein linkes Bein nicht belastet hat.
Ja, das war halt in der Luft.
Also es war in der Luft,
das,
Und es ist, finde ich, also ich kenne die Jessie jetzt schon länger, ich bin abgehärtet. Aber jetzt in einem normalen Stall, in einem normalen Kontext, wenn dir jemand gesagt hätte, dieses Pferd wird jetzt gearbeitet, der hätte dich eigentlich für verrückt erklärt.
Ja gut, so haben wir ja angefangen. Also die stand ja in einem Einstellerbetrieb, ganz normal, hat ja auch über viele Jahre letztendlich versucht, irgendeine Lösung für dieses Pferd zu finden, mit anderen Trainern, mit verschiedensten Methoden. Der kam, den hat sie jung aus übernommen, war da schon schwierig, sollte eigentlich Turnier gehen, ist mit dem auch nur dressurmäßig geritten. Ja, und irgendwann wurde halt aus einem widersetzlichen Pferd halt auch dann ein deutlich lahmes Pferd. Und über die Zeit mit der Arbeit halt unterschiedliche Abstufungen von wirklich krass schlimm lahm und massiv schief. Also wer sich mal diese Vorher-Nachher-Bilder anschaut, also ich habe vorher noch nie ein so schiefes Pferd gesehen.
Also auch nicht meine.
Nee, auch nicht deine. Also das war schon echt eine Herausforderung, aber also obwohl der so eingeschränkt war und ich habe den auf seinem Paddock damals auch gesehen, wo der dann da halt umeinander gesprungen ist und so weiter, der war für mich nicht so lahm im Sinne von, er ist schmerzhaft lahm, sondern dieses Bewegungsmuster hat sich einfach über die Jahre so einbetoniert in diesen Körper, dass das sein neues Normal halt einfach war. Also das war sein, wie andere gerade laufen, so war halt das sein. So laufe ich. Dementsprechend war das die Basis, auf der ich gesagt habe, wir müssen den Körper halt umschulen. Und es wird dauern. Ja, und dann kam es eben so, dass die Anna sich dann dazu entschieden hatte, dass sie den eigentlich für 2 Monate zu uns in Reha gibt. Ich glaube, da hast du ja dann auch am Anfang gesehen. Ist ja dann gleich in der ersten Woche, hat sie noch einen Sitzkurs bei uns am Stall noch mitgemacht. so viel wie halt irgendwie ging, weil das Pferd halt sehr krass abhängig war von dem, wie der Reiter mit ihm umgeht oder halt der Mensch, der mit ihm arbeitet, egal ob vom Boden oder vom Sattel. Und ja, da haben uns ja alle für verrückt erklärt, also was wir da überhaupt wollen. Aber es glaubt auch keiner, wie der jetzt läuft, weil dieses Pferd läuft jetzt, also der ist halt ziemlich gerade mittlerweile. Und man kann den arbeiten wie jedes andere Pferd auch. Der sieht ziemlich harmonisch aus. Natürlich ist der trotzdem sehr störanfällig. Das heißt, wenn irgendwo halt im System was nicht passt, dann fällt er schneller in alte Muster wieder zurück. Also er braucht halt sein tägliches Programm, um halt stabil zu bleiben. Ja, es war ein langer Weg. Letztendlich ist sie auch nicht nur 2 Monate da geblieben, sondern über 1,5 Jahre. Sie hat sehr viel gelernt und ich habe von dem Pferd wahnsinnig viel gelernt, weil gerade diese Reha-Pferde, die können halt nur sich gut bewegen, wenn halt alles passt. Und du lernst zu verstehen, wie müsste ein Körper, ein gesunder Körper sich bewegen, weil nur so können die wieder laufen.
Ich verlinke einfach mal den Beitrag, mein Dynamic Seed, für den, den es interessiert. Der kann sich ein Video auf der Trinity Stables Insta-Seite dazu angucken, oder?
Ja.
Wir sprechen schon eine Weile, Jessie, aber vielleicht ganz kurz, wenn du es ganz kurz zusammenfassen müsstest, was war der Schlüssel zum Erfolg?
Beim Dynamic? Mhm. Der Schlüssel zum Erfolg war bei ihm tatsächlich eine Kommunikation aufbauen über seinen Faszienkörper.
Okay.
Das war bei ihm ein Stück weit der Schlüssel, weil dadurch sich wieder neue Verknüpfungen auch vom Nervensystem her gefühlt wieder verschalten haben und der überhaupt wieder einen Zugriff auf sich hatte.
Okay, dann starten wir in unser eigentliches Thema. Ich wiederhole, du weißt es ja schon 10 Minuten her. Das Pferd muss sich hinten setzen. Etwas, was man immer wieder hört. Und jetzt geht es ja nicht darum, dass das Pferd sich hinsetzt. Also ich übersetze jetzt mal, um zu meiner ersten Frage an Jessie zu kommen. Im Endeffekt, was ja damit gemeint ist, dass das Pferd eine Hankenbeugung zeigt. Also so interpretiere ich es auf jeden Fall. Jessie, würdest du diesen Satz ähnlich interpretieren?
Definitiv.
Gut, weil dann wäre meine erste Frage an dich. Was sind die Hanken überhaupt und wie schaut es aus, wenn die sich beugen oder was ist damit gemeint?
Also zu den Hanken gehört das Hüftgelenk, das Kniegelenk und das Sprunggelenk.
Also im Grunde genommen die großen Gelenke des Hinterbeins.
Genau.
Oder der Hintergliedmasse, ja.
Ja, der Hintergliedmasse. Genau, und das kannst du dir vorstellen wie eine Sprungfeder, die du halt verkleinerst und dann sich dadurch auflädt und entlädt. Und wieder öffnet.
Und das bedeutet, also wenn wir von der Hankenbeugung sprechen, es sind immer alle Gelenke gleichzeitig gebeugt. Und sind die gebeugt, wenn sie in der Luft sind? Sind sie gebeugt, wenn sie am Boden sind? Also
das ist schon ein ganz interessanter Punkt. Und ich weiß, dass du den auch deswegen ansprichst, weil wir das im Unterricht schon öfter so thematisiert haben. Ja, der entscheidende Faktor ist tatsächlich, dass wir die Hankenbeugung am Ende daran messen, im belasteten Zustand. Also wenn das Pferd, wie viel das beugen kann, wenn das Bein quasi den Bodenkontakt, den Stützmoment hat. Ja. Jetzt musst du dir aber so vorstellen, also das ist jetzt vielleicht schon vorgegriffen, ich weiß nicht, was jetzt noch alles an Fragen kommt, aber wenn du jetzt dir vorstellst, spinnen wir mal weiter, du bist jetzt 60 Jahre alt, in deinem Bürojob, ziemlich eingerostet, hast keine zusätzliche Bewegung groß gemacht, sondern bist sehr festgefahren in deinen Bewegungsmustern und jetzt gehst du zur Physio meinetwegen oder zum Krankengymnastik, weil du Rücken hast oder was auch immer. Und dann wollen die mit dir arbeiten, dass du in deiner Hüfte und in deinen Knien wieder beweglicher wirst und kräftiger und dann sollst du anfangen mit Kniebeugen und am besten noch mit
Sandsäcken vielleicht drauf.
Sandsäcke meinetwegen noch drauf, ja. Das würde wenig Sinn machen. Also das heißt, wenn umso eingerosteter ein Körper ist und umso weniger beweglich, fordern wir diese Bewegung in einem unbelasteten Zustand. Das heißt, um die Hanken überhaupt in ihrer Beweglichkeit vorzubereiten, macht es schon Sinn, den Fokus darauf zu richten, wenn keine Belastung draufkommt. Aber die eigentliche Kapazität messen wir immer im belasteten Zustand.
Also wenn das Bein auf dem Boden ist. Ja, also ich frage es, weil wir ja schon öfters darüber gesprochen haben, aber ich frage es natürlich auch deswegen, weil man auf Insta ja sehr viele Piaffen sieht.
Nicht nur.
Wo ja diese Hinterbeine gebeugt, so ein bisschen spastisch in der Luft zucken. So würde ich es beschreiben. Und da könnte man ja auch sagen, die Hanken sind gebeugt.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich das so anschaut, was draußen viel geliked wird oder als positiv angesehen, dann gucken die Leute immer auf das Bein, das in der Luft ist.
Ja, das ist nämlich auch mein Eindruck. Und darum habe ich so explizit nachgefragt, weil ich es nochmal klarstellen wollte, was im klassischen Sinne mit einer Hanken.
Genau, aber wenn du Kniebeugen machst, dann stehen deine Füße auf dem Boden und du verkleinerst den Rahmen, indem du dein Gewicht einfach nach unten gibst.
Ja, und ich nehme nicht ein Bein in die Luft und ziehe das nach oben.
Genau.
Okay.
Also das kannst du machen, wenn du krank bist und keine Belastung aushältst am Anfang, um dein Knie schon mal vorzuschmieren, weil da Arthrose drin ist oder so. Aber eben nicht, um da Kraft reinzubekommen.
Und das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich, also warum sollen diese Hanken denn überhaupt gebeugt sein? Was haben denn gebeugte Gelenke in der Hintergliedmaße mit dem restlichen Körper zu tun? Oder was ist das Konzept hinter der Hankenbeugung?
Also grundsätzlich, wenn man sich die Winkel der Hinterhand anschaut, mal unabhängig von irgendwelchen Konzepten, dann sieht man ja schon anhand der Winkel der Hinterhand, dass die dafür gemacht ist, sich auch zu winkeln. Mhm. Weil durch diese größere Amplitude, die da entsteht, kann das Pferd einfach mehr Energie gewinnen.
Gewinnen durch was? Indem es den Widerstand vom Boden nutzt? Oder also wie kommt aus dem gebeugten Gelenk eine Energie zustande?
In der Hinterhand ist es von der Muskulatur und von dem Sehnenbandapparat und von der ganzen Konzeption im Hinterbein, hast du vielleicht schon mal gehört, von der Spannsägenkonstruktion, dass Knie- und Sprunggelenk ja immer zusammen auch agieren. Das ist so angelegt muskulär. Und im Hinterbein ist es so, dass die Muskulatur immer dann quasi arbeitet, wenn sie einen Dehnreflex, einen Dehnreiz erfährt. Das heißt, in dem Moment, wo das Pferd quasi fußt und je nachdem, ob es halt in der Last aufnehmen oder in der abgebenden Phase ist, arbeitet ja immer die eine Seite, die sich gerade kontrahiert, wodurch die andere quasi gedehnt wird. Und wenn dieser Dehnreiz eben kommt, dann zieht sich der Muskel wieder zusammen. Das heißt, so arbeitet das eben ganz automatisch sozusagen, ohne viel, dass das Pferd da jetzt exzessiv drüber nachdenken muss, sich da anzuspannen sozusagen, weil das einfach ja reflexartig funktioniert. Mhm. Und dadurch auch ein sehr passiver Bewegungsapparat dann eigentlich ist.
Okay. Und wie kommt diese Energie jetzt vom Hinterbein zum restlichen Pferd? Oder inwiefern ist dieses gebeugte Hinterbein mit dem restlichen Pferd weiter vorne verbunden?
Ja, wir haben ja über das Hinterbein. Also grundsätzlich ist ja vom Huf hinten über das Hüftgelenk, sprich die Verbindung zum Becken und über die ISGs, die Verbindung zur Wirbelsäule, haben wir da eine direkte knöcherne Verbindungsstellen, wo wir die Energie übertragen können. Das hängt dann natürlich auch alles muskulär zusammen. Und so wie der Rahmen halt im Hinterbein verändert wird, kann der entweder, wenn das Pferd kürzer fußt, dafür eine höhere Amplitude hat, dann geht die Sprungkraft halt mehr nach oben. Und wenn das Pferd aber in einem weiteren Rahmen fußt, dann geht halt die Sprungkraft mehr nach vorne, also in mehr Trittlänge. Das heißt, ich kann so über das Maß, wie ich dieses Hinterbein halt platziere, entscheiden, wohin geht meine Federung.
Und verstehe ich es jetzt richtig, je gebeugter die Hanken sind, umso kleiner wird die Schrittlänge oder ist das unabhängig voneinander?
Na, umso gebeugter, umso kleiner wird die Schrittlänge letztendlich, weil umso mehr kommen die Pferde in eine Lastdaueraufnahme. Mhm. Und die Lastdaueraufnahme bedeutet nicht, dass die Hinterhand dafür gemacht ist, mehr Gewicht zu tragen wie die Vorhand. Also das bleibt einfach dabei, dass das Hauptgewicht auf der Vorhand liegt. Dafür ist ja das Pferd natürlich auch so angelegt. Genau, und umso kürzer die Schrittlänge und das Pferd hinten halt länger in der Beugung bleiben kann, umso länger lastet halt eben auch das Hinterbein in der Lastaufnahme mit. Aber das heißt nicht, dass das Hinterbein deswegen mehr Last aufnimmt als wie das Vorderbein.
Aber es nimmt mehr Last auf, wie wenn es weiter vorne fußt.
Ja, es hält länger die Last. Mhm. Weil du hast ja auch, also jetzt stell dir mal vor, du bist in, was weiß ich, in einem starken Trab, hast du einen anderen Standmoment, als wie wenn du jetzt in einer Passage reiten würdest.
Mhm. Und ja, dann schließt sich aber schon die Frage an, was für einen Vorteil habe ich jetzt denn davon, wenn das Pferd hinten länger die Last hält? Oder also wir gehen ja von grundsätzlich davon aus, dass wir gewisse Lektionen reiten, damit das Pferd einen körperlichen Vorteil davon hat. Und was ist jetzt der körperliche Vorteil für das Pferd, wenn genau das passiert?
Der körperliche Vorteil für das Pferd, wenn es in eine Hankenbeugung kommt, beziehungsweise seine Hanken beugen kann, ist ein sehr gesundheitlicher Aspekt in dem Sinn, dass die Hintergliedmaße einfach in seiner Natürlichkeit durchbewegt wird. Das, was wir halt draußen viel sehen, sind Pferde, die ihr Hüftgelenk überstrecken, ihr Knie nicht wirklich nutzen, das Sprunggelenk überstreckt bleibt dementsprechend und die Hauptlast in der Fessel hinter den Huf fällt. Wenn man draußen mal guckt, wie Pferde hinten ihre Beine belasten. Und was ist die Folge davon? Wir haben viele Fesselträgerschäden am Hinterbein, wir haben Sehnenschäden, wir haben alles mögliche an Lahmheiten und wir haben Pferde, die nicht in der Lage sind, da heißt es dann immer so schön, ja, der kann halt nur, geht halt nur bis E oder A. Oder ist halt, keine Ahnung, der ist halt noch geeignet für gemütliche Ausritte im Wald oder sowas. Das heißt, wenn Gelenke nicht mehr in ihrer vollen Funktion genutzt werden können, dann geht es immer zu Lasten der Strukturen. Das heißt aber nicht, dass es gesund ist oder gesund sein muss, dass jedes Pferd das gleiche Maß an Kniebeugen schaffen muss. Es geht nur darum, dass die Pferde in der Lage sein müssen, ihre Hanken, also Hüft-, Knie- und Sprunggelenk gleichermaßen, sprich in der gleichen Amplitude gleichzeitig beugen und belasten zu können in einer physiologischen Art.
Und das schließt so ein bisschen an das an, was ich jetzt fragen würde, nämlich in welchem Ausbildungsstand muss ich mir denn anfangen, Gedanken über die Hankenbeugung zu machen? Also ist es etwas, was schon das Jungpferd, wo ich schon beim Jungpferd dran denke, ist es etwas, wo ich später dran arbeite? Also wann beginne ich mich damit auseinanderzusetzen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Da müssen wir uns ein bisschen anschauen, welche Ausbildungskonzepte gibt's denn? Das haben wir in der letzten Folge am Anfang, da hast du mir wieder eine persönliche Frage gestellt, da ging's ja schon drum. Und es gibt Ausbildungskonzepte, die richten ihr System danach aus, dass das Pferd, weil es ja nicht natürlich zum Tragen gemacht ist und so weiter, das Gewicht mehr hinten tragen muss, weil die Hinterhand hat mehr Winkel als wie die Vorhand. Deswegen kann man in der Hinterhand quasi die nötige Kraft aufbauen, dass das Pferd das Gewicht nach hinten verlagert. Da wird sehr früh Richtung Versammeln gearbeitet, weil es ja nur darum geht, das Pferd hinten zu setzen. Mhm. Es gibt aber auch die andere Variante, das ist das, wonach wir ja letztendlich arbeiten, dass wir dem Pferd hinten erstmal mit wenig Last, so wie es natürlich auch angelegt ist, eine freie Bewegung ermöglichen, dass es Energie nach vorne liefern kann, über den Rücken und über die Wirbelsäule. Und die Vorhand lernt, diese Kraft zu verwalten und nach oben umzuleiten. Sodass, also jetzt stell dir einfach vor, du hast ein Pferd mit sehr wenig Kraft in den Rumpfträgern. Der Rumpf ist relativ nicht nur schief, sondern auch tief zwischen den Schultern. Und diese schwache vordere Struktur, auf das Niveau dieser schwachen vorderen Struktur wollen wir jetzt die Hinterhand auch noch runterholen. Und eigentlich schwächen, weil das Pferd ja nicht über lange Zeit darauf vorbereitet wurde, sondern dann einfach nur hinten halt.
Das wäre jetzt das andere.
Das wäre jetzt, wir setzen einfach das Pferd hinten. Das, wonach wir ja arbeiten, ist, wir befähigen das Pferd, dass es sich vorne den Rumpf erhebt auf das Niveau der Hinterhand. Dass wir dann eine Verbindung von vorne nach hinten schaffen. So wird die Hinterhand nicht überlastet. Die Hinterhand hat Zeit, genügend Kraft zu entwickeln, um überhaupt dann realistisch in dieser Funktion tätig zu sein. Und wir arbeiten eigentlich gar nicht über irgendeine Struktur zu überlasten, sondern wir bauen einfach nur die vordere Struktur so viel auf, dass die hintere frei dieser Aufgabe dann nachkommen kann.
Dann drösel ich das jetzt nochmal ein bisschen auseinander. Das heißt, wenn man sich für den Ausbildungsweg entscheidet, den wir im Moment gehen, dann setzen wir die Hinterhand eigentlich gar nicht, dann ist das eigentlich ein falsches Bild, weil wir eigentlich dann nur die...
Also das Vorhand folgt mit der Zeit, dass wir auf Dauer ein Pferd haben, das hinten auch eine größere Lastdaueraufnahme hat und da dementsprechend in Lektionen sich dann kraftvoll präsentieren kann. Aber es ist ein längerer Weg bis dahin, weil wir dementsprechend ja erstmal den vorderen Teil letztendlich nach oben arbeiten wollen, bevor wir hinten irgendwas tiefer als wie es eigentlich angelegt ist haben wollen. Die Schwierigkeit ist nämlich dabei, wenn wir anfangen an der Hinterhand, am Setzen der Hinterhand zu arbeiten, ohne dass der Rumpf vorne in der Lage ist, sich zu erheben und nur der Hals das Ganze übernimmt, ist zum einen, dass der Rücken weg ist und zum anderen sieht man nämlich genau die Bilder, die wir draußen sehen. Anstelle, dass sich die Hanken beugen, was beugt sich?
Also wie gesagt, ich nehme halt sehr oft wahr, dieses spastische Anziehen der
Hinterbeine. Und wie sieht die Gruppe aus?
Ja, die beugt sich.
Die beugt sich, genau. Das Becken wird ganz stark gebeugt. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du stellst dich hin, kann ja jeder Zuhörer mal machen. Er stellt sich hin und er zieht seinen Hintern ganz arg ein, kneift die Arschbacken so richtig zusammen, wie wenn ein Hund seinen Schwanz einzieht, wenn er Angst hat. Und dann versucht mal Kniebeugen zu machen. Da passieren nicht viel Kniebeugen. Das spannt am Oberschenkel ohne Ende und das, was passiert ist, das Hüftgelenk überstreckt. Das heißt, jede Hankenbeugung ist eigentlich aus. Das ist der erste Grundstein, um Hankenbeugung zu zerstören. Weil die Pferde eigentlich von der Kraft her nicht in der Lage sind, sich also mit einem stabilen Becken so in die Tiefe zu setzen. Mhm. Weil diese Gelenke sind ja auch sehr, also auch wenn sie viel Winkel haben, sind die sehr straff quasi veranlagt, ne? Also von den Zähnen und den ganzen Bändern her, was ja letztendlich auch wieder mehr Energie liefert, ohne dass es anstrengend fürs Pferd ist. Wäre das jetzt nur Muskulatur, dann wäre das ja viel anstrengender für das Pferd. Aber durch diese Straffheit beugt sich das nicht so leicht. Das heißt, auch wenn wir quasi mit unserem Weg, bis wir da hinten ankommen, müssen wir das Pferd so viel vorne gehoben, so viel in Kraft haben und so gerade gerichtet, dass wir dann über die biegende Arbeit auch überhaupt das jeweilige Hinterbein treffen. Weil der einzige Grund, worunter sich ein Hinterbein tatsächlich biegen lässt, ist, wenn die gesamte Rotation und Biegung des Pferdes wirklich auch in dieses Hinterbein trifft. Das kann nur sein Eigengewicht dann leisten. Das können wir durch eine Gerte oder keine Ahnung, das können wir gar nicht veranlassen.
Das leitet über zur nächsten Frage, Jessie. Wie schaffe ich es denn, dass mein Pferd, sagen wir mal, es fängt an, sich vorne aufzurichten und wir sagen, so, jetzt sind die Hanken dran.
Dann gehe ich her und fange an, tatsächlich über dementsprechend Seitengänge, ne, Schulter herein. Und Schulter herein ist eine super Übung, um die Pferde hinten unter die Last zu bringen, weil du setzt ja auch gezielt das innere Hinterbein vor das äußere Hinterbein unter den Körperschwerpunkt zur Lastaufnahme. Wenn die Pferde jetzt in dieser diagonalen Bewegung und auch im Travers oder im Rohrwehr dementsprechend durchgymnastiziert sind, dass wir diese Hinterbeine erreichen, dann fällt es diesen Pferden auch super leicht, aus einem Schulter herein, im Trab meinetwegen, auch da Übergänge mit Trabvariationen zu bauen oder dann auch mal in eine kurze Diagonalisierung rein, wo einfach noch mehr Flexibilität und Belastung dann ins jeweilige Hinterbein kommt. Also da kann man dann einfach spielen. Aber das ist ein Prozess, der dauert Jahre, weil die Pferde müssen da Kraft aufbauen. Also wer der Meinung ist, er macht sowas ganz schnell, indem er einfach da hinten halt dementsprechend nur mit der Gerte umeinander hantiert, der macht sich ziemlich viel kaputt, weil das ist ein Prozess, der dauert. Also wenn du ein Pferd, ne, wir haben es ja heute drüber gehabt, du hast mir schöne Vergleichsbilder gezeigt. Da sieht man genau das. Das Pferd wird lange ausgebildet über einen klassischen Weg, über eine vernünftige Biegearbeit, wo das Pferd lernt, sich zu stabilisieren. Und mit dem Alter siehst du, wie viel mehr Aktivität und mehr Ausdruck in die ganze Beinaktivität kommt, weil das ist etwas, was viel später folgt.
Und heißt es dann, du würdest, also weil du hast es gerade hinten mit der Gerte rumfuchteln genannt, ab wann macht es für dich Sinn, die Pferde zu touchieren? Weil das ja oft eine Arbeit ist, wo man ja auch versucht, die Hanken zu beugen.
Ja, das, was du beim Touchieren halt versuchst oder was mein Ansinnen dabei ist, ist Beweglichkeit erstmal schaffen. Wenn ich ein Pferd habe, das gewisse Gelenke einfach komplett umgeht, dann schaffe ich Bewusstsein für einzelne Gelenkstrukturen und einzelne Gruppen, um dort dem Pferd überhaupt zu erklären, dass es da eine Struktur gibt und dass es die auch benutzen kann, bewegen kann. Aber das ist dann für mich einfach nur eine Arbeit für die Grundbeweglichkeit und das Gefühl in gewissen Bereichen und nicht die Arbeit daran, dass das Pferd lernt, also dass dieses Pferd dahin touchiert wird, da Last aufzunehmen.
Das heißt, du würdest dann je nachdem, wo das Pferd Probleme hat, seine Gelenke zu benutzen, auch andere Punkte touchieren oder exakt. Würdest du immer die gleichen? Also ein Beispiel, würdest du da tatsächlich auch Gelenke touchieren? Ja. Das ist ja eigentlich sehr verpönt.
Es ist sehr verpönt und ich würde das jetzt auch nicht im Unterricht ganz ehrlich jemandem lehren. Weil das, was sich für dich oder jetzt für die Außenstehenden vielleicht als oberflächliches Gelenk anhört, sind für mich einzelne Muskeln, die ich sehe, die einfach unphysiologisch oder komplett fehlgesteuert arbeiten oder nicht arbeiten und ich dann sehr gezielt eigentlich Ansatzstellen touchiere. Dazu muss ich aber wissen, welche Muskeln, wie verlaufen die, wie sieht's aus, wenn die physiologisch arbeiten. Also das hat für mich ist kein klassisches Training, sondern es ist eigentlich eine Arbeit aus der Trainingstherapie.
Und das bedeutet auch, du würdest keinem Laien empfehlen, sein Pferd zu touchieren?
Nein, auf gar keinen Fall. Man kann mit dem Touchieren wahnsinnig viel ja auch kaputt machen letztendlich. Also gerade mental oder so kannst du die Pferde ja komplett kirre machen damit.
Okay. Ja, jetzt haben wir, finde ich, schon relativ viel Theorie gehabt. Vielleicht, also eine Sache fände ich nur ganz wichtig für sich selber. Also vielleicht nochmal zu sagen, woran erkenne ich, dass die Arbeit mit der Hankenbeuge oder dass die Hanken anfangen gut zu arbeiten und woran erkenne ich, dass es keine Hankenbeugung ist, sondern irgendwie in eine falsche Richtung geht? Also was sind typische Bilder? Vielleicht das nochmal so ein bisschen klar zu machen.
Also die Hankenbeugung an und für sich, es geht nicht darum, wie tief das gebeugt ist. Das ist einfach nur Ausbildung und Kraft. Sondern es geht darum, dass das Hüftgelenk, das Kniegelenk und das Sprunggelenk gleichermaßen gebeugt sind. Und ein Kennzeichen dafür ist, dass die Gruppe und der Übergang von der Lende zur Gruppe, dass der sehr homogen aussieht. Also manchmal sieht man doch Pferde, die die Gruppe so hochziehen. wenn das Becken so steil abgekippt wird und so rangezogen. Also immer wenn wir das sehen, können wir davon ausgehen, keine reelle Hankenbeugung. Also das Becken muss in einer neutralen Position stabilisiert werden, dass wirklich die Hanke beugt. Und dann schauen wir uns bitte auch nicht die Hanke, also das Hinterbein an, das in der Luft gerade ist, sondern wir schauen uns das Hinterbein an, das die Belastung hat. Und in dieser belasteten Situation wollen wir kein Pferd sehen, das in der Fessel sehr stark hinten nach hinten durchfällt, sondern sich in der Huffesselachse stabil hält und die Beweglichkeit im Knie, im Hüftgelenk, im Knie und im Sprunggelenk dargestellt wird.
Eine Frage ist mir spontan noch eingefallen. Ist Hankenbeugung denn etwas, das ein Pferd über eine komplette Reiteinheit zeigen kann? Oder ist Hankenbeugung etwas, was ich in Belastungsspitzen abfrage?
Also zum Beispiel, es kann dir auch ein junges Pferd eine korrekte Hankenbeugung zeigen, das noch gar nicht geritten worden ist zum Beispiel. Weil dieses, umso länger das Hinterbein ja auf dem Boden bleibt, ist ja nur eine Folge von zunehmender Kraft. Das, wie tief das sich natürlich beugt. Aber du kannst dir auch mit Pferden, die so eine fehlerhafte Bewegung im Hinterbein zeigen oder schon oben in der Gruppe letztendlich, wenn du die gut aufarbeitest, dass sie im Rumpf, in den Rumpfträgern flexibler werden und der Rumpf auch nach oben, sich nach oben leiten lässt, dann siehst du, wie sich die Gruppe oben entspannt und in dem Moment fängt das Hinterbein an, nicht mehr so verhalten oder so spastisch sich zu bewegen, sondern einfach mehr einen gleichmäßigen, schwingenden Fluss zu entwickeln. Und da fängt Hankenbeugung an.
Das heißt, wir können schon von einer Hankenbeugung sprechen, wenn einfach die Gelenke gleichmäßig arbeiten. Aber wir haben unterschiedliche Grade der Hankenbeugung. Wir würden jetzt in der Piaffe eine vielleicht sehr extreme Hankenbeugung uns erarbeiten, während wir im normalen Trab zwar eine korrekte Hankenbeugung hätten,
aber die nicht ist halt nicht so klein. Also das ist wie wenn du kannst ja auch Kniebeugen machen, wo du fast bis auf den Boden runtergehst und du kannst sie ja nur mini klein machen. Das ist halt abhängig von dem, was du körperlich leisten kannst. Und es kann sein, dass das eine Pferd es vielleicht sich so weit erarbeitet, dass man das an der Hand relativ stabil dann hat, aber schafft es vielleicht nicht mit einem Reiter auf dem Rücken in dem Maß. Ne, weil es einfach, weil mir das auch leichter fällt, eine Kniebeuge zu machen, ohne dass da einer auf meinem Rücken rumhockt. Also.
Aber dann kann man auch nochmal zusammenfassen, bei der Hankenbeugung geht es eben um diese korrekte Beugung der Gelenke im korrekten Verhältnis zueinander. Aber um mein Pferd gesund zu erhalten, muss ich keine Piaffe, also keine sehr extreme Hankenbeugung fordern. Das ist gar nicht notwendig, sondern es geht eigentlich eher darum, sich einen physiologischen Bewegungsablauf.
Ja, zum einen das und zum anderen muss man sich dann natürlich auch angucken, was habe ich denn für einen Pferdetyp? Also wenn man jetzt sich vorstellt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal einen Araber und wir nehmen einen Warmblüter. Und der eine ist mehr so der Typ sehnig und der andere ist mehr der Typ fleischig. Dann kannst du dir vorstellen, dass in dem fleischigen Warmblüter viel mehr Kraft zu entwickeln, weil der genetisch schon ganz andere Möglichkeiten hat, Muskeln zu entwickeln, wie jetzt der Araber. Das heißt, der Warmblüter, dem ist ja schon in die Wiege gelegt, dass der auf Dauer da viel mehr Kraft generieren kann, wogegen der Araber einfach darauf ausgelegt ist, dass der viel energiesparender mit zwar schon einer Hankenbeugung, aber halt nicht so exzessiv über lange Strecken sich halt fortbewegen kann.
Was mich dann aber zum Thema unserer Folge zurückführt, ist ja eigentlich heißt, das Pferd muss sich setzen. Und dann könnte man vielleicht schon sagen, dieses Setzen wäre dann die extremere Form der Hankenbeugung, also wie man sie zum Beispiel in einer sehr ausdrucksstarken Piaffe sieht, während die normale Hankenbeugung jetzt nicht unbedingt mit einem Tieferkommen und einem sich Setzen verbunden ist, um das nochmal vielleicht klarzustellen.
Tiefer kommt es ja trotzdem, nur halt nicht so lang anhaltend. Und Das, was halt passiert beim sich wirklich setzen des Pferdes, ist, dass ja der Schwerpunkt, der ja mehr vorne zwischen den Schultern liegt, dass der sich mehr nach hinten verschiebt. Und das ist etwas, was immer passiert, wenn das Pferd in Hang und Beugung kommt. Aber wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, das Pferd ist in einer Piaffe und es setzt sich allerdings so massiv, dass der Schwerpunkt schon nicht mehr in der Mitte liegt, sondern sehr nach hinten unten kippt, dann kannst du dir vorstellen, dass dieses Pferd viel mehr Aufwand benötigt, um aus der Piaffe wieder in eine Vorwärtsbewegung zu kommen. Also das Maß des Setzens sollte immer so sein, dass das Pferd, also die Horizontale, auch nicht nach hinten unten verkippt, dass es quasi sich vorne eigentlich zu viel aufrichtet. Also da muss ich ja trotzdem die Waage irgendwo halten.
Weil, was sonst würde was passieren?
Naja, wir überlasten die Struktur der Hinterhand komplett auf Dauer.
Okay. Heißt es also auch mit in einem niedrigeren Ausbildungsstadium, gucke ich mir schon an, was macht mein Pferd mit seiner Hintergliedmaße? Und also wie fange ich jetzt an, meine Hintergliedmaße physiologisch zu arbeiten?
Also zum einen arbeiten wir halt erstmal an überhaupt einer Losgelassenheit der Bewegungsmuskulatur. Das heißt, fängt ja schon beim jungen Pferd an, ne? Wir wollen, dass das Pferd in seinen Bewegungsmuskeln keine statischen Zustände aufbaut, was dazu führen würde, dass der Rumpf zwischen den Schultern fixiert ist, dass sich die Kruppe so ein bisschen hochzieht, dass das Pferd sich im Widerrist ein Stück weit festhält, dass der Rücken einfach keine Energie durchleiten lässt. Das wären so Punkte, die uns Hankenbeugung am Ende verhindern. Also ist das erste Mal, wir arbeiten eine Losgelassenheit der Bewegungsmuskulatur und dann erarbeiten wir uns die Biegung von vorne nach hinten durchs Pferd. Das heißt, wir müssen das Pferd nicht nur zur linken Seite und zur rechten Seite gleichermaßen biegen können, sondern wir müssen auch in der Lage sein, wir hatten es ja schon mal, diese Schwingungen der Wirbelsäule, wir müssen auch in der Lage sein, diese Halsbasis, die ja so tief ist, nach oben hin zu heben. Das heißt, dieses runde Pferd am Ende ist ja nicht nur vorne der Kopf, der dahingestellt ist und hinten irgendwie der Hintern, der so abklappt und in der Mitte ist egal, sondern das, was wir machen, wir heben die Mitte auf das Niveau nach oben, dass sich dann das ganze Pferd runden kann letztendlich. Also arbeiten wir an dem Heben in der Mitte, um dann die Brücke nach hinten zu schaffen. Und dann können wir anfangen, über gezielte Seitengänge, über gezielte Übergänge, über ganze Paraden zum Halt, wo wir die Hinterhand so ein bisschen mehr uns an den Körper ranschließen, können wir uns dann die Hankenbeugung oder die vermehrte Lastdaueraufnahme der Hankenbeugung erarbeiten, realistisch.
Okay, das heißt, es macht keinen Sinn, isoliert
Nein, auf gar keinen Fall. Wenn man das
versuchen.
isoliert versucht, macht man sich's kaputt, bevor das Pferd überhaupt gelernt hat, wie es die Hinterhand eigentlich benutzen soll.
Da wären wir dann wieder beim planlosen Touchieren angekommen. Da wird sich der Kreis wieder schließen.
Ja, also ich meine, die Menschen, die man draußen viel touchieren sieht, die werden jetzt die sagen, also planlos ist das definitiv nicht, was wir hier machen, weil man will ja Aktivität und Vibration und Energie ins Pferd kriegen und hinten eine Bewegung, eine Beugung. Das Problem ist einfach nur, sobald wir halt auf der Kruppe anfangen zu touchieren, werden die meisten Pferde damit agieren, dass sie das Becken abkippen, weil das Becken beweglicher in den meisten Fällen ist als die Hanken. Das heißt, das Pferd lernt da schon mal auszuweichen und das Hüftgelenk wird noch mehr festgestellt. Ich erinnere an die Übung mit dem Hintern einziehen und dann mal versuchen, eine Kniebeuge zu tun. Und wenn man jetzt einfach nur hergeht und unten auf die Füße draufhaut, dass die sich irgendwie bewegen, ja, dann mag das Pferd vielleicht in der Luft seine Füße anziehen, aber das heißt nicht, dass das Standbein sich beugt. Also wir können die realistische Beugung unter Belastung nur erarbeiten über eine Losgelassenheit und indem wir quasi wie eine Straße von vorne nach hinten bis dahin gebaut haben.
Also viel Arbeit.
Ein kleines bisschen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich und es muss ja gar nicht bei jedem Pferd so exzessiv sein.
Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Kann ich denn auch eine korrekte Handenbeugung auch fühlen?
Eine korrekte Hankenbeugung fühlen. Du fühlst im Endeffekt, wie die Bewegung durchs ganze Pferd anfängt zu federn und zu schwingen. Und dich das Pferd im Rücken und im Widerrist sich vor dir anfängt zu heben. Und das Pferd lässt dich vor allen Dingen, also was du spürst, ist, dass es dich auf der richtigen Seite, also sprich, wenn du jetzt meinetwegen den Schulter herein rechts reitest, dann lässt dich dieses Pferd auf der rechten Seite auch ein klein wenig tiefer sitzen als wie links, weil das Pferd nach rechts ja dann mit rotiert. Und die rechte Hüfte sich dementsprechend senkt und du merkst, dass da von hinten kein Widerstand nach oben gegen dich drückt. Also du kannst das sehr wohl von oben anfangen zu spüren. Und
Okay.
es ist auch eine gewisse Kraft dann da.
Jetzt ist es so, Jessie, normalerweise posten wir ja keine so Nichtbilder. Ich finde, das ist auch eine gute Tradition, die wir erhalten sollen. Aber vielleicht können wir ja bei dieser Folge mal eine klitzekleine Ausnahme machen und es anonymisiert vielleicht mal gegenüberstellen, oder wie eine nicht korrekte Hankenbeugung vielleicht aussieht und dagegen vielleicht etwas, wie es aussehen sollte oder in welche Richtung es gehen sollte. Vielleicht nur, um den Unterschied klar zu machen, weil man so viel komische Sachen sieht.
Ja.
Oder? Wäre vielleicht.
Aber es ist wichtig, da mal drüber zu sprechen und auch seinen Blick mal dafür zu schulen tatsächlich, weil, also egal mit wem ich mich bislang unterhalten habe, war da keine Idee oder kein Gedankengang drüber, was bedeutet das eigentlich? Und das ist ja irgendwie die Grundvoraussetzung, die wir alle brauchen, um mit unseren Pferden zu arbeiten, um eine Idee zu haben, wo will ich denn überhaupt hin? Weil ich kann ja auch keinen Ausbildungsweg bewerten oder mich für etwas entscheiden, wenn ich gar nicht weiß, wie soll die Bewegung am Ende aussehen. Und wenn ich mir dann Ausbilder anschaue und deren Idee und dann nicht abgleichen kann, ne, ist es das Bild, was gesund wäre am Ende, dann bin ich ja im Endeffekt sämtlichen Ideologien irgendwo ausgeliefert.
Okay, Jessie, dann sage ich vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören und ich denke, wir hören uns bald mit einem neuen spannenden Thema.
Schönen Abend.
Tschüss.